Europameisterschaft 2024. Ich finde ja, es gibt so drei Arten von VerfolgerInnen. Denn es gibt die, die sich einfach dafür interessieren. Das heißt, die sind wahrscheinlich auch sonst Fußball begeistert und meist auch Fan von einem Verein. Dann gibt's die, die die EM oder wenn WM ist, die WM verfolgen und dann auch viele bis alle Spiele sehen, mitfiebern und sich sogar ein bisschen auskennen oder zumindest schlau gemacht haben. Dazu zähle ich mich übrigens. Und dann gibt es die, die sich nur die Spiele ansehen, wenn ihr Heimatland spielt und vielleicht noch maximal das Finale. Auch wenn das Heimatland dann schon ausgeschieden ist. Ach nee, jetzt wenn ich so weiterrede, gibt es doch noch mehr Gruppen, denn es gibt ja auch die, die gar nicht Fußball gucken zum Beispiel. Kein einziges Mal? Never? Oder die, die erst ab Achtelfinale einsteigen. Also gibt doch noch ein paar mehr Grüppchen.
Nebenan, kennst du? Dein neuer Lieblingspodcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag. Um neue Blickwinkel für Themen, die vielleicht bisher gar nicht in deinem Fokus waren, zu finden, spannende Geschichten zu erzählen, Menschen von nebenan eine Bühne zu geben und vor allem, um dir Freude zu machen. Los geht's! Viel Spaß!
Gibst du mir denn recht für meine These der Fußballguckenden? Zu welcher Gruppe gehörst denn du? Voll dabei, bei EM und WM, so viel wie möglich oder sporadisch bis gar nicht. Solltest du dir jetzt bei dir gedacht haben, dass du zur letzten Gruppe gehörst, nämlich sporadisch bis gar nicht Fußball begeistert, dann bleib doch bitte trotzdem dran. Denn ich habe mir heute den Spaß gemacht und mal nach Google-Ergebnissen geforscht, was die interessantesten, lustigsten und skurrilsten Suchergebnisse rund um die EM sind und habe auch ein paar nachdenkenswerte Gedanken formuliert. Los geht's auf jeden Fall mit der Grundsatzfrage. Was ist eigentlich die Europameisterschaft? Also, nach der Fußball-Weltmeisterschaft ist die Fußball-Europameisterschaft das größte Turnier für Nationalmannschaften, das insofern eine Besonderheit darstellt, da es kaum schwache Mannschaften beim Turnier geben kann. Bei einer Weltmeisterschaft können nämlich auch Mannschaften aus den nicht so stark aufgestellten Kontinenten teilnehmen. Der europäische Spitzenfußball bietet diese Möglichkeit hingegen nicht. Denn schon das Qualifizieren ist eine Herausforderung. Mittlerweile können 24 Nationen teilnehmen, aber über 60 möchten dies erreichen und dadurch bleiben dann wirklich nur die stärksten Teams übrig, um den Titel zu spielen. Da sind ja schon die Entscheidungsspiele, wer dabei sein darf, oft recht spannend. Was dabei aber auch passieren kann, ist, dass bekannte, gute Nationen auch mal zuschauen müssen, weil sie sich eben nicht qualifizieren konnten. Über 4 Wochen kämpfen dann also diese 24 Nationalteams in 51 Spielen um den Titel Fußball-Europameister und natürlich um den EM-Pokal. Die 24 Mannschaften sind dann in 6 Gruppen unterteilt. In der Vorrunde finden für jedes Team 3 Gruppenspiele statt. Platz 1 und 2 jeder Gruppe und die 4 besten Gruppendritten kommen dann ins Achtelfinale. Und dann reduziert sich das ja immer mehr, bis am Ende eben ein Sieger übrig bleibt. Die erste EM der Männer wurde übrigens 1960 in Frankreich ausgetragen. Damals hieß die EM noch Europapokal der Nationen. Im ersten Finale setzte sich da die Sowjetunion mit 2:1 gegen Jugoslawien durch. Ab 1966 erklärte die UEFA den Wettbewerb offiziell zur Fußball-Europameisterschaft. Die EM 2024 ist nun also in der 17. EM-Endrunde. Dann gab's auch die Frage bei Google, welches Land am häufigsten im EM-Finale denn stand. Und das war tatsächlich, Trommelwirbel, Deutschland. Deutschland stand mit insgesamt 6 Teilnahmen am häufigsten in einem EM-Finale. Grundsätzlich für die EM qualifiziert hat sich Deutschland seit 1972 übrigens durchgehend, also bereits 14 Mal. Gewonnen hat Deutschland von den 6 Finalspielen allerdings nur 3, und zwar 1972, 1980 und 1996. Wäre also mal wieder Zeit, oder? Mit diesen 3 Siegen ist Deutschland aber immer noch, nebst Spanien, das Land mit den meisten Pokalen, gefolgt von Italien auf Platz 3 mit 2 Siegen. Der EM-Pokal für Deutschland im Jahre 1996 wurde übrigens mit einem sogenannten Golden Goal erzielt, das von Oliver Bierhoff damals geschossen wurde, der, glaube ich, jedem ein Begriff ist, selbst wenn man sich jetzt nicht mit Fußball auskennt oder ja, nichts damit am Hut hat. Die Golden Goal-Regel wurde erstmals bei der EM 1996 in England eingeführt, wurde aber schon bei der Endrunde 2000 zum letzten Mal angewendet, da sie immer umstritten war. Sie sorgte nämlich bei K.O.-Spielen für die Entscheidung in der Verlängerung. K.O.-Spiele nennt man die Spiele ab Achtelfinale, das heißt, der Verlierer ist dann raus, der Gewinner kommt weiter. Die K.O.-Regel besagte also, dass ein Spiel durch ein in der Verlängerung erzieltes Tor unmittelbar entschieden wird. Das erste Golden Goal in der EM-Geschichte schoss also der deutsche Stürmer Oliver Bierhoff, der in der 5. Minute der Verlängerung des EM-Finales 1996 in England ein Tor erzielte. Deutschland gewann das Spiel gegen Tschechien somit 2:1 und wurde Europameister. Auch die Europameisterschaft 2000 wurde durch ein Golden Goal entschieden. Der französische Spieler Trezeguet traf in der 103. Spielminute und Frankreich setzte sich somit mit 2:1 gegen Italien durch. Danach wurde es abgeschafft. Wenn man übrigens nach erfolgreichster Torjäger googelt oder welcher Nationalspieler am häufigsten für die Endrunde nominiert wurde, ist da auch ein Name, der weltbekannt ist. Es handelt sich dabei nämlich um Cristiano Ronaldo, der bei der EM jetzt für Portugal antritt. Cristiano Ronaldo wurde 5-mal als Weltfußballer des Jahres und 3-mal als Europafußballer des Jahres ausgezeichnet. Mit 183 Einsätzen und 140 Toren ist er Rekordspieler und Rekordtorschütze der Champions League, des prestigeträchtigsten Vereinswettbewerbs Europas. Er ist der einzige Fußballer, der in England, Spanien und Italien Meisterschaften gewann, als Fußballer des Jahres prämiert und Torschützenkönig wurde. Zudem erhielt er 4-mal den goldenen Schuh als bester Torschütze Europas und 2020 wurde Ronaldo in das Ballon d'Or Dream Team gewählt. Eine fiktive Fußballmannschaft aus den besten Spielern aller Zeiten sozusagen. Das ist schon eine verdammt beeindruckende Karriere, oder? Mittlerweile, denke ich, sieht der 39-Jährige aber vermutlich einem Ende seiner Karriere entgegen. Bei der EM 2024 ist er aber noch zu erleben und ja, Dienstag konnte man ihn ja schon gewinnen sehen mit seiner Mannschaft. Wie gut, dass Cristiano Ronaldo 2013 ein Museum in Funchal über sich selbst eröffnet hat, so wird er den Anhängern, die er so hat, lange und für immer erhalten bleiben. Ein Jahr jünger übrigens, aber damit der älteste Spieler der deutschen Nationalmannschaft ist Torhüter Manuel Neuer. Und es gibt sogar noch ältere Spieler als die beiden. Der älteste Spieler von allen ist Ronaldos Teamkollege Pepe, der mit 41 Jahren nun sogar den deutschen Altersrekordhalter Lothar Matthäus ablöst, der bis sage und schreibe 39 Jahre und 91 Tage gespielt hat. Sowie den ungarischen Torwart, der noch mit 40 Jahren bei der EM 2016 als Keeper dabei war. Den nächsten Altersrekord bricht Lamine Yamal. Allerdings nach unten, denn der spanische Spieler wiederum ist erst 16 Jahre alt und gilt als Top-Kandidat, sozusagen als Juwel der spanischen Mannschaft. So viel zu den Alterszahlen. Wer will denn jetzt mal Zahlen hören von Geldern, die bei so einer EM fließen? Achtung, Ohrenschlackern ist angesagt. Die Antrittsprämie beträgt nämlich 9,25 Millionen Euro für jedes der 24 teilnehmenden Teams. Zusätzlich zu dieser Summe können Teams während der Gruppenphase 1 Million Euro für jeden Sieg und 500.000 Euro für jedes Unentschieden erhalten. Das Erreichen des Achtelfinales wird mit einem Preisgeld von 1,5 Millionen Euro belohnt, während die Viertelfinalisten jeweils 2,5 Millionen Euro erhalten. Die Halbfinalisten können mit einem Preisgeld von 4 Millionen Euro rechnen und der Vize-Europameister wird mit 5 Millionen Euro ausgezeichnet, während der Gewinner des Turniers 8 Millionen Euro erhält. Der Europameister kann also bei 3 Siegen in der Gruppenphase maximal 28,25 Millionen Euro bekommen. Die Gesamtsumme aller Prämien beläuft sich auf 331 Millionen Euro. Schluck. Krasse Summen, oder? Diesen horrenden Summen steht, wie ich finde, zum Glück eine recht schöne Aktion gegenüber. Es handelt sich um die Aktion Ein Spiel, ein Trinkbrunnen. Und diese Aktion soll bei der Euro 2024 für den Wert von Trinkwasser und Klimaschutz sensibilisieren. Für jedes der 51 Turnierspiele soll nämlich ein Brunnen in einer deutschen Kommune aufgestellt werden. Ist eine feine Sache, wie ich finde, und hört sich aber trotzdem irgendwie, ja, wie ein Tropfen auf den heißen Stein an, oder? Ja, aber gut, das Klimaschutzthema ist jetzt für diese Folge einfach zu ausschweifend und sollte eigentlich nie nur als Randnotiz vorkommen. Aber da eben auch jede noch so kleine Handlung und Bemühung in die Richtung Sensibilisierung besser ist als Stillstand, möchte ich es einfach löblich erwähnt haben, dass es diese Aktion gibt. Denn hätte ich mich nicht belesen, hätte ich tatsächlich davon nichts gewusst. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ein weiteres heikles Thema ist ja seit der Europawahl tatsächlich auch der Nationalstolz. Dazu möchte ich so ein paar Fragen in den Raum werfen. Was machen wir damit, wenn wir nun unsere Nationalelf anfeuern und feiern wollen und Sorge tragen müssen, dann mit der AfD in Verbindung gebracht zu werden? Ja, und was machen wir mit dem Feiern in Public-Viewing-Bereichen oder im Stadion, wo sich Menschen um den Hals fallen vor Freude oder Trauer und man ja gar nicht weiß, ob der Nachbar, der sich in eine Deutschlandfahne gehüllt hat, jetzt vielleicht ein Nazi ist? Eine weitere provokante Frage. Dürfen AfD-Wähler eigentlich Fußballfans sein? Denn es gibt eigentlich kein Team und im deutschen Team eben auch nicht, in dem nicht Spieler unterschiedlicher Hautfarbe, unterschiedlicher Wurzeln oder Glaubensrichtungen und so weiter mitwirken. Was machen wir denn damit? Nicht so einfach zu beantworten, oder? Ich habe aber dazu folgenden, finde ich, ganz guten Gedanken gelesen. Die Nationalflagge gehört allen Deutschen. Sie gehört allen demokratischen Parteien und ist selbst im Grunde ein unideologisches Symbol. Die Deutschlandfahne solle zur EM wieder sichtbar das Stadtbild prägen. Als Zeichen von Fußballbegeisterung, Freude und Offenheit. Dazu passt nämlich das Motto dieser EM so gut wie selten. United by Football. Vereint im Fußball. Das mag manch einer Party-Patriotismus nennen, aber die Vereinnahmung der Flagge durch Rechtsextreme wäre wesentlich schlimmer. Nämlich plumper Nationalismus. Trotzdem bleibt ein schades Gefühl, oder? Ich lasse das mal so im Raum stehen. Jetzt nochmal was Positiveres. Wer sich nämlich fragt, wer der nette, freundliche Bär ist, der immer wieder zu sehen ist und den man auch käuflich erwerben kann, das ist Albert, das offizielle Maskottchen der UEFA Euro 2024. Nutzer von uefa.com und Schulkinder in ganz Europa haben den Namen im Rahmen einer Abstimmung ausgewählt. Albert, also A-L-B-E-R-T, setzte sich in der Abstimmung gegen die Konkurrentennamen Bernardo, Bernhard und Herzi von Bär durch. Das Maskottchen wurde vor Beginn des Freundschaftsspiels zwischen Deutschland und Kolumbien in der Arena auf Schalke erstmals der breiten Öffentlichkeit präsentiert. Zuvor war das Maskottchen in einer Grundschule in Gelsenkirchen zu Gast gewesen. Dort ging es um eine Initiative für mehr Bewegung unter Kindern in ganz Europa und um das Streben, mehr Leute für den Fußball und seine Werte zu begeistern. Achtung, Zitat: Als Vater weiß ich, wie wichtig es ist, die Vorstellungskraft von Kindern zu fördern. Wir hoffen, dass wir mit unserem Maskottchen einen lustigen und liebenswerten Charakter geschaffen haben, der Kindern Spaß am Fußballspielen vermittelt, erklärte Philipp Lahm, der Turnierdirektor der Euro 2024. Ja, also süß ist der Teddybär auf alle Fälle, der Name, naja, Geschmackssache. Aber wenn er denn den Kindern Interesse am Sport und Lust auf Bewegen macht, dann hat er seinen Zweck definitiv erfüllt. Und apropos Kinder, ich habe jetzt endlich eine Eselsbrücke zu der Frage meines Sohnes, wie groß eigentlich ein Fußballfeld sein muss. In Anbetracht der vorgeschriebenen rechteckigen Form darf nämlich das größte Fußballfeld 120 Meter lang und 90 Meter breit sein. Das kleinste Fußballfeld muss gemäß DFB-Statuten 90 Meter lang und 45 Meter breit sein. Und das kann man sich eigentlich ganz leicht mit den Spielzeiten merken. Halbzeit, reguläre Spielzeit, Verlängerung. Aber natürlich gibt's auch einen Haken, denn bei der Weltmeisterschaft oder auch der Europameisterschaft jetzt ist natürlich nochmal genauer vorgeschrieben, wie groß das Feld sein soll. Und da kann ich dann doch nicht auf meine Eselsbrücke in Gänze zurückgreifen, denn da heißt es im Regelwerk, dass das Feld mindestens 100 Meter lang und 64 Meter breit sein muss, aber maximal 110 Meter lang und 75 Meter breit sein darf. Ja, also auf jeden Fall große Strecken, die die Spieler hinter sich bringen müssen. Und für alle Fans von Fanartikeln wie zum Beispiel dem Trikot der deutschen Nationalelf habe ich auch noch was Interessantes gefunden. Ich finde es sogar eine ganz schön krasse Neuigkeit, denn die EM 2024 wird die letzte mit drei Streifen sein. Der Deutsche Fußballbund beendet die mehr als 70-jährige Partnerschaft mit Adidas zugunsten des US-Sportartikelherstellers Nike. Das heißt, ab 2027 kickt das DFB-Team mit dem Nike-Swoosh auf der Brust. Da frage ich mich jetzt, hat das mit mangelnder Qualität zu tun oder woran liegt es? Vielleicht erinnert sich der ein oder die andere nämlich an die EM 2016, als gleich 7 Trikots der schweizerischen Mannschaft, fabriziert von der Marke Puma damals, den Spielern der gegnerischen französischen Nationalelf zum Opfer fielen. Und darüber hinaus auch noch einem Ball der Marke Adidas in diesem Turnier zwischendurch die Luft ausging. Witzig. Ein weiteres Wäschemalheur ist bei der EM 2012 passiert. Der Däne Niklas Benter ist bekannt für seine Aufreger und Provokationen und zeigt sich auch äußerst gerne freizügig. Bei der EM 2012 kam es ihm allerdings teuer zu stehen, da er die falsche Unterhose getragen hat. Nachdem er den Ausgleich gegen Portugal erzielte, präsentierte er mit hochgezogenem Trikot den Bund seiner Unterhose und machte dabei offensichtlich Werbung für das irische Wettunternehmen Paddy Power. Auch beim gemeinsamen Jubel mit seinen Mitspielern war die giftgrüne Unterhose deutlich zu sehen. Das Problem: laut Wettbewerbsstatuten der UEFA ist Spielern bei einer EM oder WM jegliche Art von Werbung verboten. Damit handelte sich Bentner dann sogar eine Spielsperre und eine Geldstrafe von 100.000 Euro ein, die dann das Unternehmen aber übernahm. Ja, Skandale gab und gibt es wohl bei jeder WM oder EM. Beschimpfungen, Provokationen, äußerst unfaire Fouls, Beißen, Spucken und natürlich, wer sich noch erinnert, der berühmte Mittelfinger von Effenberg damals bei der WM 1994, woraufhin er dann auch sofort ausgeschieden ist. Mal sehen, was uns bei dieser EM so noch erwartet. Michael Ballack sagte ja mal, Achtung, schlauer Spruch, keiner verliert ungern. In diesem Sinne wünsche ich uns auf jeden Fall allen noch eine schöne, vielfältige EM 2024. Viel Freude und ein gutes Gemeinschaftsgefühl beim Gucken zu Hause, Public Viewing oder im Stadion. Toi, toi, toi natürlich für unsere deutsche Nationalelf und Fairplay für alle. Und wenn ich jetzt an diese gröhlende Menge bei Fußballspielen denke, dann schiebe ich natürlich noch meinen Werbeblock ein, denn solltest du das Bedürfnis verspüren, deine eigene individuelle Stimme entdecken zu wollen, zum Beispiel in der Lautstärke oder in der Zurückhaltung, in der Ausdruckskraft oder Gestaltung, dann melde dich gerne bei mir und wir finden heraus, was es braucht, um genau das zu erreichen. Meine Kontaktdaten findest du wie immer in den Shownotes. Darüber hinaus freue ich mich natürlich auch über Bewertungssternchen bei Spotify, über Kommentare oder Bemerkungen unter dieser Episode oder auch gerne persönliche Nachrichten an mich über die Webseite, über Instagram oder Facebook. Diese Folge wurde eingesprochen mit dem IXM-Podcaster von Yellowtech. Und den Link mit einem Rabattcode findest du ebenfalls in den Shownotes. Tatsächlich gibt es sogar gerade einen 20% Summer Sale direkt bei Yellowtech, der zusammen mit meinem Code genutzt werden kann. Also noch ein bisschen mehr an Rabatt kannst du da rausschlagen. Ja, und nächste Woche gehen wir mal in ein ganz anderes Thema hinein und lernen etwas über Weitergabe von Lebenswerken an die nächste Generation. Alles Liebe, deine Vera von Nebenan kennste, dein Podcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag.